kündige mich dann mal selber an, da das ja vergessen worden ist.
Nö, das war Absicht.
Mein Name ist... Mal testen, ob man mich im Saale hört. Bei der Lesung werde ich das Mikrofon dann wahrscheinlich wieder nehmen. Ich freue mich auch, dass so viele Leute da sind. Sogar die Stehplätze sind besetzt, die Sitzplätze da oben. Ich sehe viele neue Gesichter. Ich habe hier auch die Auftaktveranstaltung gemacht. Ich sehe auch viele Gesichter nicht mehr. Die habe ich dann wohl erfolgreich vertrieben. Vielleicht schaffe ich das heute Abend ja auch. Bis zum nächsten Jahr. Heute geht es um Anarchie zum Anfassen. Tja, da fällt einem viel ein. Weiß ja nicht, wie das so hier ist. Für mich war das schon ein haptisches Erlebnis, als ich heute kam mit Klaus aus Neustadt. Und wir waren nicht sicher, ob wir am richtigen Ort waren, weil die Haupttür war zu. Hing auch kein Schild da, wo es stattfindet. Und dann sind wir mal so zufällig ums Haus geschickt. Wir wollten schon wieder fahren und dann sahen wir hier Licht. Ich vermute mal, dass alle, die den Weg gefunden haben, sich hier auskennen. Das ist schon mal beruhigend. Das heißt, wir haben heute die Hausklientel hier. Ich würde mich freuen, wenn nächstes Jahr nochmal was passiert, dass wir es vielleicht auch an einem Ort machen. Dann würde ich gerne Damen mit Handtaschen in der ersten Reihe sehen und Hut. Ja, das finde ich ganz bemerkt. Sehr toll, klasse. Jawohl. Die Ehre einer Minderheit gerettet. Sehr schön. Ja, es ist ja auch gar nicht schlimm. Es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man sich seine eigenen Lebensräume schafft. Wir hatten letztes Mal ja schon das Thema, ich rede ja schon wie so ein Lehrer, ne? Letzte Stunde hatten wir schon durchgenommen, so Anarchismus und das Ghetto, da reden wir heute nicht mehr von. Ich hoffe, die Botschaft ist angekommen. Heute wollten wir uns damit befassen, wo und wie und wann und warum, unter welchen Bedingungen kann der Anarchismus es schaffen, so aus diesem Ghetto rauszukommen und in der Gesellschaft wirklich was zu bewegen. Und das wäre ja dann Anarchie zum Anfassen. Und ja, ich habe mir da so ein paar Sachen aber bevor wir hier in die heimischen Gefilde kamen, ich habe mir ja sagen lassen, dass das, was an heute reden wir Anarchismus und die Schweinefrage. das Syndikat des Locataires. Und die fuhren dann mit so ganz beeindruckenden Lastkraft. Tarifverträge abgeschlossen, sie hatte Vertrauensleute, sie hat um Brot gekämpft. Und das möchte ich ein bisschen visualisieren. Es gibt dazu nämlich eine wirkliche Revolutionstheorie, die ist zwar nicht so schick wie die marxistische, dafür aber einfacher. Ich will da nur einen Aspekt, um es mal zu visualisieren, worum es da geht. Das wäre jetzt mal die Zeit gerade. Das wäre die Revolution. Und wir können jetzt mal zwei verschiedene Phänomene vergleichen, die in ihrer Qualität völlig identisch waren, was den Einsatzbereitschaft, den Heroismus, die Militanz anging. Wir skizzieren das mal einfach mit so einem eruptiven Ding. Da ist was passiert. Ein Aufstand, meinethalben. Barrikadenkampf. Alles, was Anarchisten so sehr lieben. Und hier oben, das ist natürlich ein rein theoretisches Denkmodell. Das gibt es, da kann man nicht anfassen. Das kann man jetzt wirklich nicht anfassen. Das kann man sich nur vorstellen. Das nennt man so die imaginäre Widerstandslinie gegen Veränderungen. Die hat natürlich viele Komponenten, woraus sie entsteht. Psychologische Komponenten. Sie hat in erster Linie wirtschaftliche Komponenten. Sie hat aber auch Komponenten in den Menschen selber. Der Staat im Kopfe. Oder die Angst vor Veränderungen, selbst wenn man sie eigentlich wünscht. Man hat Angst vor den Konsequenzen. Das Prestige des Staates. Die militärische Widerstand, der polizeiliche Widerstand. Und natürlich vor allen Dingen an allererster Stelle die Ökonomie. Darüber hatten wir letztes Mal ja gesprochen, will ich nicht mal alles wiederholen. Und per Definition wäre eine Revolution etwas, was dieses Zustand dauerhaft durchbricht. Und da gibt es zwei Betrachtungen, die anzustellen wären. Von welchem Niveau startet das denn eigentlich? Was ist denn da drunter? Was ist denn die Basis für diese Ausnahmeerscheinungen? Die Alltagsbasis. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich bin, wie ich letztes Mal schon erzählt habe, letztes Mal hatte ich ja meinen Vater so als Running Gag, ne? Stimmt, ja genau. Da kennt ihr ja meine Biografie noch ein bisschen. Also, als ich nach Deutschland zurückkam aus Argentinien, da gab es hier, nach meiner Schätzung, vielleicht 200 Anarchos über ganz Deutschland verteilt. Das waren vielleicht noch 60, 70 Alte aus der Weimarer Zeit, die noch zu ihren Ideen standen. Und es waren so 100 bis 200, so wie ich, die völlig erstaunt waren und sagten, ey, da haben ja andere Leute schon mal dasselbe gedacht wie wir. Ist ja komisch. Und da gibt es noch welche, die leben. Wir sind dann da hingefahren, haben denen die Hand geschüttelt und haben denen lange in die Augen geguckt und fanden das so toll. Und dann lernten wir Augustin Sushi kennen. Einige kennen ihn wahrscheinlich. Und der Augustin Sushi, der war nun damals, sage ich mal, der Popstar, der Anarchist, der hatte Zugang zum Spiegel und zum Stern. Der war damals, in der Weimarer Zeit war er auch Sekretär von der FAU, der hat den ganzen spanischen Bürgerkrieg mitgemacht. Der kannte persönlich, der kannte Lenin, der kannte Trotzki, der kannte Malatesta, der kannte Emma Goldman, der kannte Fidel Castro, alle per Du, alle per Handschütteln, Lenin, Sinoviev, alle. Und ja, wir hatten schon im besoffenen Kopf mal den Plan, wenn er stirbt, amputieren wir die Hand und legen sie dann in eine Vitrine, weil er hat die alle geschüttelt. Also es war irgendwie eine Aufbruchstimmung. Es war eine Aufbruchstimmung. Wir haben bei Null angefangen. Wir haben wirklich bei Null angefangen. Das heißt, wir wären da ganz unten irgendwo gewesen. Heute sind wir, ich sag mal rein mengenmäßig, sehr, sehr viel weiter. Es gibt unglaublich viele libertäre Menschen in Deutschland, die sich nicht unbedingt Anarchisten nennen oder bei Gelegenheit mal nennen, sich auch nicht unbedingt so anziehen, wie es angesagt ist. Und da gibt es also jetzt einige Zehntausende, schätzt man. Das Problem ist nur, die Kraft der Bewegung entspricht überhaupt nicht, oder nein, der reale Einfluss unserer Bewegung entspricht überhaupt nicht diesem Potenzial. Im Gegenteil, der ist eigentlich lächerlich gering. Das heißt, hier unten muss irgendwas sein. Wir nennen das die Basis, die Alltagsbasis. Das ist der Anarchismus zum Anfassen. Darüber rede ich eigentlich heute. Und was hat er damit zu tun? Ja, das ist ganz einfach. Wie bei der Geologie, je höher die Sedimente sind, desto leichter oder desto eher wird diese imaginäre Widerstandsschicht durchschossen, einfach weil sie höher ansetzt. Das ist natürlich ein primitives Denkmodell, es wird noch komplexer. Das heißt, wenn wir hier etwas tun, dann investieren wir in die Zukunft. Wir wissen nicht, wann wann Krisensituationen kommen, die in eine revolutionäre Situation sich ändern könnten. Aber eins ist ganz klar, wenn diese Basis schwach ist und diese Aktionen sehr unten ansetzen, kommen sie nicht mal bis dahin. Geschweige denn, dass sie es auch nur für ein paar Tage durchbrechen könnten. Sie kriegen keine Dynamik, mit anderen Worten. Und das Zweite ist natürlich, dass es natürlich eine, Marxist würde jetzt sagen, eine dialektische Verbindung gibt zwischen dieser Widerstandsschicht und dem Anwachsen. Das heißt, natürlich werden wir nur dann anwachsen, wenn das System, das wir bekämpfen, die staatlich-kapitalistische Megamaschine, nenne ich sie mal, recht unmarxistisch, wenn die Krisen hat, haben wir Chancen. Das heißt, je höher wir kommen, desto veränderbarer ist diese Widerstandsschicht. Ich sagte schon, sie setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Die wird in Wirklichkeit, die wird in Wirklichkeit vielleicht irgendwie so, die wird mal ganz dick sein und wieder dünn und Krisen durchmachen. Die Bewegung, Pendelbewegungen, wir hatten zum Beispiel hier, was weiß ich, das könnte jetzt zum Beispiel der Mai 68 sein. Prestige des Staates sehr gesunken, die Leute nach 20, 30 Jahren saturierter Gesellschaft hatten die Schnauze voll, gerade auch die Studenten, die ja eigentlich zur privilegierten Klasse gehören. Und da waren zum Beispiel so Chancen gegeben. Der Pariser Mai hat bestimmt so mal für ein, zwei Tage das perforiert. Ist aber keine Dauerbewegung geworden. Was ich eigentlich damit ausdrücken will, und ich will auch das mit der Theorie dann bald mal beenden, nehmen wir einfach mal zwei Sachen, die ich, sage ich mal so, grosso modo, Pi mal Daumen, als gleichwertig ansetzen würde. Nehmen wir mal, was habe ich mir da schön aus? Ja, genau. 1886 Chicago. Ist wahrscheinlich den meisten bekannt, die Kämpfe um den 8-Stunden-Tag. Was die meisten Anarchisten davon noch wissen, sind die Märtyrer von Chicago, die Hingerichteten, deutschstämmigen, meist deutschstämmigen, auf die ja der 1. Mai zurückgeht, den wir bekanntlich hin und wieder nochmal feiern. Jedenfalls die klassenbewussteren Linken. Und die Spanische Revolution. Da wird man wohl sagen müssen, dass in Chicago zu dem Zeitpunkt in diesen Kreisen, von denen ich rede, nicht bei der Bourgeoisie, die Schicht relativ dünn war. Ich sage mal, der heroische Akt war enorm, was die da mobilisiert haben, aber das hier war recht schwach. Es war nicht inexistent. Die hatten schon eine ganz interessante Arbeiterkultur. Die hatten besonders diese beliebten Lehr- und Wehrvereine, so eine Mischung aus Volksschule und Stadtguerilla, aufbauend auf den deutschen Schützenverein, aber linksradikal. Und es ist wahrscheinlich, also nein, das habe ich jetzt falsch gezeigt, Entschuldigung, es ist bis hier etwa gekommen. So. Jetzt nehmen wir mal Spanien oder zumindest mal die industrialisierten Teile Spaniens. Und wir hatten hier ein mordsmäßig, im Ersten Weltkrieg war die Sticht unglaublich dick, weil Spanien ging es saugut, Spanien war neutral, Spanien war nicht im Ersten Weltkrieg, Spanien hat schweinemäßig verdient. Die Löhne stiegen, Spanien hat einen Riesensprung nach vorne gemacht. Dann gab es nach dem Krieg die Krise, dann war der Krieg vorbei, da konnte man nicht mehr so gute Geschäfte machen. So, und dann ging es mal wieder hoch, dann kam Primo de Rivera, ein rechter Diktator, der hat abgewirtschaftet nach kurzer Zeit, das ist jetzt rein willkürlich, ich will das nur symbolisieren. Und dann gab es die Demokratie und die ging auch wieder in den Keller. Da war es wieder ganz dünn. Und dann kam Franco hier. Das Entscheidende an diesem Modell, diesem ganz einfachen Schema ist, das ist in all diesen 25 Jahren ständig gewachsen. Darüber weiß man heute sehr viel. Als ich vor 30, 40 Jahren junger Anarcher war, da wussten wir nur, 36 waren Barrikaden, das war total toll und die Leute haben auf die Straßen getanzt und dann war der neue Mensch da. Das ist ein Mythos. Bis das damals, achso, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. 1933 war ein Versuch Casas Viejas, ein Aufstand. Der war miserabel organisiert von der FAI, der sollte im ganzen Land ausbrechen. Die einen haben, damals gab es noch keine E-Mails, da sieht man mal, wie schlimm das war. Die haben die Nachricht nicht rechtzeitig gekriegt und ist blutig niedergeschlagen worden. Ein Jahr später war Asturien, hat es durchbrochen, immerhin eine ganze Provinz, Minenarbeiterstreik. Musste das Militär unglaublich lange kämpfen, um das mit Artillerie und allem drum und dran, um das niederzuschlagen. Und man hat damals die Lehre, eine interessante Lehre daraus gezogen in der CNT und in der FAI. Also viele, die es nicht wissen, CNT ist diese Gewerkschaft, die anarchistische Gewerkschaft, und FAI ist die anarchistische Föderation Iberens, die haben sehr eng zusammengearbeitet. Die FAI war eigentlich mehr auf dem Standpunkt des Insurrectionalismo, das heißt die Aufstandstheorie. ein bisschen so wie Che Guevara mit der Fokustheorie. Wenn wir erstmal anfangen, wird es schon laufen. Und dann hat man hinterher eine sehr interessante Selbstkritik gezogen und hat sich zusammengerauft. Ohne zu ahnen, dass zwei Monate später Franco pushen würde, oder ohne es zu wissen, man hat schon geahnt, und hat auf dem berühmten Kongress in Zaragoza das, ich nenne das immer das anarcho-syndikalistische Projekt, das ist nämlich viel mehr als Anarcho-Syndikalismus, gesagt, wir müssen an einem Strang ziehen. Aufstand ist gut und wichtig, Arbeiterwachen ist okay, aber nicht einfach so wie Knallchargen, mal hier, mal da, sondern das muss zusammenlaufen mit einem Massenstreik, mit in der entsprechenden Situation, und das muss auch gleich überlaufen in die Sozialisierung der Betriebe. Und das hat man sehr, sehr aufmerksam und sehr gut seine Hausaufgaben damals gemacht. Und wie der Zufall so will, zwei Monate später war die Situation da, oder ja, zwei Monate später, und es hat funktioniert. Und es hat zumindest mal auf eine Dauer funktioniert, die einige Jahre, ein, zwei, drei, je nachdem, da streiten sich, kann man sich wirklich drüber streiten. Jedenfalls, sie hat dann funktioniert. Das haben wir ja letztes Mal auch, habe ich an einigen Beispielen ja erzählt. Von der U-Bahn über die Kriegswirtschaft bis zur Milchwirtschaft, ich wiederhole es nochmal. Interessant, natürlich mit vielen Widersprüchen, mit vielen Problemen auch, aber es hat wirklich funktioniert, es haben Millionen Menschen mitgemacht. Und das ist ja eigentlich, wenn wir hier nicht, sage ich mal, in einem Jutz oder in einer Studierstube in Neustadt im Anarchiv, im Ledersessel mit einem guten Wein über Anarchie philosophieren wollen, sondern das auch wollen, dass das funktioniert, dann müsste es ja das sein, was wir eigentlich wollen, dass wir wieder etwas hinkriegen, wo wir eine Dynamik in der Gesellschaft evozieren oder ja, herstellen können, generieren können, wo plötzlich große Bewegungen im Bewusstsein stattfinden, wo plötzlich in den Köpfen der Leute, vieler Leute was kippt und sagen, wir haben Mut zum Experiment und wir wissen auch, wie es geht. Und da müssen wir alle passen. Ich weiß nicht, wer von euch in der Lage wäre, wenn wir morgen in Mannheim die Revolution hätten, hier die Verkehrsbetriebe zu organisieren, Produktion und Verteilung von Gütern und so weiter. Aber das haben die Anarchisten in Spanien in all diesen langweiligen Jahren, wo es keine Revolution gab, haben die geübt. Die haben es wirklich gelernt und gebüffelt. Das waren nämlich ja, ganz fleißige Leute. Die haben ja damals einen 10-12-Stunden-Tag gehabt und sind abends oder am Wochenende noch auf diese anarchistischen Volkshochschulen, diese Ateneos gegangen und haben Betriebswirtschaft gebüffelt zum Beispiel. Und die wussten dann aber genau, wie es ging. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu heute, wo wir Anarchie zum Zugucken, aber nicht zum Anfassen haben. Ja, ich glaube, das ist erstmal so, ja, ich bin kein großer Theoretiker, aber das hat mir schon immer eingeleuchtet. Und das ist etwas, was es im modernen,
vom Ex-Oberbürgermeister von Biesterstedt, heute live in Mannheim zum ersten Mal. Ich hoffe, ich klappe das auch. Hast du das ganz nachgestellt, Klaus? Ach, ich nutze das jetzt mal. Wie Kartoffeln aussehen oder wie man einen Schrank baut oder so in der Schreinerei. Dazu möchte ich jetzt was vorlesen. Jetzt kommt die Lesung. Ich lese heute nicht so lange wie letztes Mal. Ich habe ja schon so viel geredet. Ich habe nur einen gelben Zettel hier drin. Jetzt kommt noch nicht der Werbeblock. Der kommt später. Aber es kommt schon eine kleine Schleichwerbung. Ich sage euch jedenfalls voraus, ich lese. Das ist ein Buch, was ihr, wie ihr seht, noch nicht gebunden ist. Es ist aber recht mächtig, so wie ein Ziegelstein. So heißt es, kann man das lesen? Spotlight? Sehr plakativer Titel, kann man auch in der letzten Reihe noch lesen, Anarchie, Ausrufungszeichen. Erscheint am 6., also nächste Woche. Und daraus will ich nur ganz wenig vorlesen, weil es wäre zu lang. Da geht es um Projektanarchismus. Der zweite, mein erster Projektanarchismus-Exkurs lag vor dem Ersten Weltkrieg. Jetzt sind wir schon weit, weit nach dem Mai 68. Seit Anfang der 80er Jahre zeichnet sich weltweit eine Tendenz im Anarchismus ab, der wir mit Gustav Landauer im 34. Kapitel bereits begegnet sind. Der Projektanarchismus. Also Sie sind natürlich ihm nicht begegnet, Sie müssen das Buch ja noch kaufen, aber die Leser des Buches sind dem schon im 34. Kapitel begegnet. Dieser Ansatz ist in der Bewegung seit seinen Anfängen her mit einem eigenen Entwicklungsstrang vertreten, der als fester Bestandteil des anarchosyndikalistischen Projekts bei der Verwirklichung der ersten und bisher einzigen erfolgreichen libertären Gesellschaft eine wichtige Rolle gespielt hat. Seit der Studentenrevolte von 1968 erlebte er eine bemerkenswerte Renaissance mit einer Unzahl praktischer Experimente. Motivation und Zielrichtung waren fast immer gleich. Der Dauerfrust an den üblichen politischen Aktivitäten, deren notwendige Begrenztheit auf nur einen Sektor des Lebens und ihre offensichtliche Fruchtlosigkeit. Alle schönen anarchistischen Weisheiten, all die Flugblätter, Plattformen, Kritiken, Analysen und Manifeste, so spürten immer mehr Anarchos der neuen Generation, würden so lange Makulatur bleiben, wie es ihnen selbst nicht gelänge, ihre eigenen Utopien im realen Alltag vorzuleben und anderen Menschen zugänglich zu machen. Dem sollte mit einem Konzept begegnet werden, das endlich wieder die Chance zu einer breiten Gesellschaftsveränderung enthielte. Ähnlich wie bei der Geburt des Syndikalismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts war eine Lösung gefragt, die den Alltag mit der Utopie verbinden und einen gangbaren Weg aus der Isolation zeigen könnte. Es ist daher kein Zufall, dass der moderne Projektanarchismus in seiner Struktur dem Syndikalismus gleicht. Er baut zwar nicht auf Gewerkschaften und Klassenkampf auf, aber er versucht, den wirtschaftlichen Bereich mit dem der Politik und der täglichen Lebenskultur zu einem Instrument praktischer Umsetzung zu verbinden, das auf Dauer subversiv wirken könnte, bis hin zu einer breiten gesellschaftlichen Revolutionierung. Insofern entspricht die Theorie dieses neuen Trends einer Synthese aus der syndikalistischen Denkstruktur und der Aktionsform des Wurzelwerks. Ich muss dazu sagen, dass das Wurzelwerk-Thema letztes Mal war, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht so weiß, was es ist. Also es geht so um die Diffusion, Graswurzelbewegung und so weiter. Die Diffusion der einzelnen Projekte ist allerdings nicht mehr auf eine einzelne soziale Bewegung oder Klasse zugeschnitten, sondern direkt inmitten des ganz normalen alltäglichen gesellschaftlichen Lebens angesiedelt. Was das praktisch bedeuten könnte, wird vielleicht am Beispiel eines deutschen Vertreters dieser Denkrichtung deutlich, dem sogenannten Projekt A. Auch hier geht es um den Aufbau funktionierender sozialer Gebilde im Alltag, die nach libertären Grundsätzen funktionieren sollen. Das können Läden, Kindergärten, Werkstätten, Wohngemeinschaften, Kulturprojekte, Kneipen, Bildungseinrichtungen, Manufakturen, Bibliotheken, Kommunen, Bauernhöfe, Verlage, Freizeitinitiativen, politische Gruppen, Dienstleistungsunternehmen, Aktionskomitees, Gesundheitseinrichtungen, Kooperativen, Freundeskreise, Seniorenprojekte, Jugendzentren, Nachbarschaftshilfen sein und vieles, vieles mehr. Ein jedes soll von einer gemeinschaftlich arbeitenden Gruppe getragen werden, die sich selbstbestimmt in freier Vereinbarung organisiert und sich darum bemüht, hierarchische und entfremdende Strukturen abzubauen. Getreu dem Credo des Projekt A wursteln solche selbstverwalteten Kollektive jedoch nicht einzeln vor sich hin, sondern sie vernetzen sich gegenseitig im Sinne gegenseitiger Hilfe. Diese Vernetzung geschehe an einem Ort oder in einer überschaubar kleinen Region wobei darauf geachtet werden müsse, dass die einzelnen Projekte über das gesamte Stadtgebiet oder die Region verstreut seien. Zum Teil käme es dabei zu personellen Überschneidungen oder zu Zusammenschlüssen mehrerer Projekte in sogenannten Doppel- oder Mehrfachprojekten, bei denen jeweils die wirtschaftlich Stärkeren die Schwächeren subventionierten. So könnte zum Beispiel ein florierendes Ladengeschäft zum Sponsor einer politischen Initiative werden, beide getragen von denselben Menschen. Die Gesamtheit solcher Kleinkollektive bildeten untereinander eine Verflechtung, die im Innenverhältnis, also nach innen als Netz und nach außen politisch als Wurzelwerk wirkten. Sie wären neben den zahllosen Kontakten des sozialen Alltags durch ein System von Versammlungen, Ausschüssen und Gremien in einer räteähnlichen Struktur miteinander verbunden. Eine gemeinsame Kasse, die sich aus den Überschüssen der einzelnen Projekte speist, soll neue Projekte fördern oder den bestehenden in Krisenzeiten helfen. Ab einer gewissen Größe könnten alternative Wirtschaftsbeziehungen untereinander experimentiert werden, um Geldwirtschaft etwa durch Tausch oder später auch durch andere Modelle zu ersetzen. In einem solchen Projekt, so die Initiatoren, müssten die drei für jeden Menschen lebensbestimmenden Bereiche, nämlich Ökonomie, Leben und Politik, nicht mehr wie bisher zeitlich, räumlich und personell voneinander getrennt sein. Sie stünden sozusagen gleichberechtigt nebeneinander und jede Motivation, sich einem solchen Projekt anzuschließen, sei deshalb auch gleich legitim. Ob nun jemand seinen persönlichen Schwerpunkt auf selbstbestimmtes Arbeiten legt oder auf politische Außenwirkung oder auf lustvolles, freies Leben, sei relativ unwichtig, solange diese verschiedenen Institutionen miteinander verquickt bleiben und das Ganze in der Gesellschaft wirkt. Das bedeutet zum einen, dass in einem solchen Verbund alles politisch sei oder was aus dasselbe herauskäme, dass explizite Politik zunehmend überflüssig würde. Zum anderen befriedigte ein solches Projekt nicht nur irgendwelche politischen Ambitionen, sondern es böte für fast alle Bedürfnisse des Lebens, einschließlich der Berufstätigkeit, eine Lösung an. Auf diese Art entstünde eine gemeinsame Wirklichkeit, in der sich die künstlichen Trennungen zwischen Politik, Geldverdienen und Spaß allmählich verwischten. Eine Art soziale Heimat zum Leben. Grundsätzliche Freiwilligkeit soll garantieren, dass diese Mini-Gesellschaft nicht in Zwangsbeglückung ausartet. Es bliebe immer bei Angeboten und jeder Mensch könne selbst entscheiden, wie weit er sich einlassen will oder ob er etwa wieder aussteigen mag. Verbindliche Verpflichtungen sollen in der Regel nur im Einzelkollektiv oder unter den Kollektiven untereinander eingegangen werden. Und jedes Einzelkollektiv bliebe in seinen eigenen Entscheidungen autonom. Die Regeln des Zusammenwirkens wären demnach nicht starr, sie unterlägen keinem Dogma und blieben so Gegenstand eines ständigen Lern- und Entwicklungsprozesses. Der Projekt A-Idee zufolge sichert all dies eine Vielfalt an Lebens-, Arbeits- und Kommunikationsformen. Und das wäre eine unabdingbare Voraussetzung für eine libertäre Gesellschaft. Jeder Mensch lebte gemäß seinen Wünschen und seinem persönlichen Geschmack und täte dies, sofern er mag, auch mit anderen gemeinsam. Demnach wäre ein solches Gebilde das Abbild einer libertären Minigesellschaft, sozusagen ein soziales Laboratorium. Die anarchistischen Essentials würden dabei nicht blind übernommen, sondern kritisch ausprobiert. Sie stünden sozusagen jeden Tag auf dem Prüfstand. Haben sie im Leben keinen Bestand, können sie Änderungen erfahren. In einem solchen Klima würden die libertären Grundtugenden Tag für Tag praktisch eingeübt und könnten mit der Zeit zu neuen sozialen Verhaltensnormen führen. Dies sei umso wichtiger, da entgegen weit verbreiteter Meinung eine freiheitliche Ethik nicht einfach so vom revolutionären Himmel fällt. Ihr Erlernen, so die Projektanhänger, sei ein langer Prozess, der schwierig und auch schmerzhaft sein könne. Lust und Frust lägen in solchen Projekten dicht beisammen, gerade so wie im richtigen Leben auch. Es liegt auf der Hand, dass in einem solchen Projekt anarchistische Dogmatik fehl am Platze wäre. Ebenso wie der Syndikalismus ist der Projektanarchismus etwas für Praktiker und nichts für Puristen. Bei einem solchen Experiment dürfen politische Überzeugungen nicht zur Voraussetzung gemacht werden. Sie können Ergebnis sein. Ein soziales Gebilde vom Projekt A-Typ wäre demnach auch keine anarchistische Gruppe, sondern sie wäre ein Zusammenschluss von Menschen, die nach libertären Strukturen zu leben versuchten. Und das ist ein großer Unterschied. Ihr Antrieb wäre nicht eine gemeinsame weltanschauliche Überzeugung, sondern das freiheitliche Leben als Experiment. Das bedeutet natürlich, dass nicht nach Glaubensbekenntnissen gefragt wird, sondern danach, ob jemand so leben, arbeiten und agieren möchte. Ein Modell also, das auch für sogenannte unpolitische Menschen offen wäre und durchaus attraktiv sein könnte, genauso wie die klassischen anarchistischen Gewerkschaften mit ihrem sogenannten apolitischen Grundsatz, demzufolge ihre Mitglieder keine Anarchisten sein müssten, sondern klassenbewusste Arbeiter. Was aber ist daran politisch oder gar subversiv? Handelt es sich nicht eher um einen Rückzug in die private Glückseligkeit? Die politische Brisanz solcher Projekte ist, wie bei allen sozialen Strategien, spekulativ. Ich erinnere an mein schönes Modell mit dem Wackelpudding da oben, ne? Es ist natürlich spekulativ. Ihre Stärke könnte aber gerade darin liegen, dass sie das sogenannte private Glück eben nicht als etwas Verwerfliches ansieht. Nebenbei bemerkt und um Illusionen vorzubeugen, der selbstverwaltete libertäre Alltag in solchen Projekten ist weder ein Paradies, noch ist er die zuckersüße Harmonie, sondern allenfalls eine andere, eine menschlichere Art zu leben und mit Problemen umzugehen, als in einer hierarchischen Gesellschaft üblich.